Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Jede Nacht im Radio und immer als Podcast. Herzlich willkommen zu Kultur vom Tage. Wir erinnern gleich an einen großen deutschen Künstler, der vor allem mit einem ganz bestimmten Material berühmt wurde. Dann beschäftigt uns eine Demokratie im Stresstest. Wie sich die politische Lage in den USA gerade immer mehr zuzuspitzen scheint und was uns in der restlichen Amtszeit des Präsidenten erwartet. Gleich ein Gespräch mit einem deutschen Historiker, der aus Washington zurückgekehrt ist, nach langen Jahren dort an einer Universität und größte Befürchtungen hat, nicht nur nach den Szenen in Los Angeles. Dann gehen wir nach Amsterdam, wo der exilierte russische Starregisseur Kirill Serebrennikov eine klassische Oper aus seiner Heimat inszeniert, die das Russland von heute thematisieren will. Dann wollen wir wissen, wie es zu der massiven Krise am Hamburger Staatsballett kommen konnte. Und wir gehen nochmal in eine richtig schöne, sehr, sehr schöne Ausstellung in Potsdam. Gewalt auf den Straßen von Los Angeles, Proteste gegen die verschärfte Migrationspolitik von Donald Trump und der Einsatz vor allem, und das hat so viele aufgebracht, der Nationalgarde und anderer Eliteeinheiten gegen den Willen des Gouverneurs von Kalifornien. Das waren die Szenen, die wir in den letzten 48 Stunden an der Westküste sehen mussten und eine verschärfte Debatte auch über die Zukunft der demokratischen Institutionen in den USA. Die Debatte wird ja nun schon seit einiger Zeit geführt und immer verschärfter, wie es scheint. Thomas Zimmer ist deutscher Historiker, der jahrelang in Washington D.C. gelehrt hat an der renommierten Georgetown University und jetzt nach all den Jahren zurückgekommen ist nach Deutschland. Wir erwischen ihn am Telefon. Schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Herr Zimmer, danke, dass Sie noch im Jetlag Zeit für uns finden, kurz nach der Ankunft in Deutschland, nach ja 5 Jahren waren es insgesamt, ne?
Ja.
An der Georgetown University in Washington D.C., eine der renommiertesten Universitäten des Landes. Aber schauen wir erstmal an die Westküste, nach Los Angeles, auf die Straßen der Stadt, dort, wo die Nationalgarde eingesetzt worden ist. Welche Zeichen gehen von diesen Szenen aus?
Also ich meine, insgesamt ist es zweifellos so, dass das die Intention der Trumpisten ist. Also das versuchen die, das ist jedenfalls das Ziel. Ja, das wollen die jedenfalls erreichen, denen schwebt so eine von allen Machtschranken, aller Kontrolle befreite Regierung vor, die alle Machtmittel des Staates, also auch den Sicherheitsapparat, auch das Militär, gegen ihre erklärten inneren und äußeren Feinde einsetzt. Was wir da jetzt vor uns haben, ist ja noch keine Diktatur, das kann man so nicht sagen, aber es ist auch keine funktionierende rechtsstaatliche Demokratie mehr. Man muss das ja alles im Kontext sehen, das passiert ja jetzt nicht im Vakuum, ne, sondern das ist ja eine Regierung, die bereits unschuldige Menschen, die sich legal im Land aufhielten, einfach in Straflager in El Salvador deportiert hat, eine Regierung, die Universitäten und Forschungseinrichtungen, die sich nicht auf Linie bringen lassen, Gelder streicht, die den Justizapparat einsetzt, um gegen regierungskritische Stimmen vorzugehen. Also wenn man das alles zusammennimmt, ja, da haben wir es jetzt mit einem System zu tun, das, wie gesagt, keine vollentwickelte Diktatur ist, aber auch keine richtig funktionierende Demokratie mehr. Es gibt noch demokratische Institutionen und Strukturen, etwa die Gerichte, die ja mit aller Macht versuchen, diese Regierung einzuhegen. Es gibt ja auch Proteste, aber diese demokratischen Strukturen, die sind jetzt schon an so vielen Stellen ausgehebelt worden. Da sind die Spielregeln, wie eigentlich Macht ausgeübt wird, schon so sehr verändert worden, dass wir von der Demokratie nicht mehr sprechen können. Und jetzt muss sich in den nächsten Monaten zeigen, in welche Richtung sich das Land bewegt. Gelingt es, demokratische Strukturen wiederherzustellen oder rutschen die USA weiter in Richtung Autokratie ab? Das ist jetzt der Konflikt, der sich jetzt im Moment auch da in Los Angeles am Boden sozusagen kristallisiert.
Aber gleichzeitig sind ja diese Proteste auch in L.A. auch, wir sehen es ja auf den Bildern und die Berichte bestätigen das ja auch schon, auch mit Gewalt verbunden. Warum eskaliert das denn gleich so?
Da würde ich jetzt schon mal die Frage stellen, wo kommt die Eskalation her? Wo kommt eigentlich die Provokation her? Ne? Die Regierung will das natürlich so darstellen, dass die Eskalation, die Provokation von den Protestierenden ausgeht. Ich würde das umdrehen. Die Eskalation liegt eigentlich in diesen Razzien, die da die Einwanderungsbehörden plötzlich durchführen in friedlichen Stadtteilen. Also da ging es ja ganz konkret um einen Baumarkt. Da war ja kein Notstand, da war keine Gewalt, da war keine Kriminalität, da war kein Ausnahmezustand. Und dann fangen die da an, Razzien durchzuführen. Das hat es ja also bislang überhaupt eigentlich so noch nie gegeben. Das machen die jetzt aber im ganzen Land. Und dagegen haben sich dann Proteste entwickelt, weil Menschen, die das gesehen haben, Amerikanerinnen, Amerikaner gesagt haben, das finden wir nicht richtig, dass ihr jetzt hier diese Leute einfach von der Straße weg aufgreift. Das sind ja teilweise deren Nachbarn, die leben seit vielen Jahren in dieser Nachbarschaft, die arbeiten da, die haben da Familie, die zahlen da Steuern und die werden jetzt von der Straße weg aufgegriffen. Also das ist ja auch eine ganz gezielte, übrigens ja auch ganz explizit von der Trump-Regierung so ausgesprochen, entschlossene Strategie, diesen Konflikt, in dem Fall jetzt mit Kalifornien, zu eskalieren. Und insofern würde ich sagen, ja, warum eskaliert das? In dem Falle muss man sagen, weil die Trump-Regierung möchte, dass es eskaliert. Man muss sich auch sagen, dass ja noch am Wochenende selbst die Polizei von Los Angeles sicherlich nicht dazu jetzt tendiert, insgesamt nicht dazu, die Sicherheitslage zu verharmlosen. Auch die Polizei von Los Angeles hat ja am Wochenende noch davon gesprochen, von ganz weitgehend friedlichen Protesten. Und trotzdem schickt Trump die Nationalgarde, trotzdem will Trump reguläre Truppen schicken. Also da kommt die Eskalation ganz überwiegend jedenfalls von der Seite der Regierung.
Aber könnten diese Bilder auch einen Ruck auslösen für andere Kräfte, zivilgesellschaftliche Kräfte, die ja eigentlich auch unter Beschuss stehen? Also große Anwaltskanzleien, wir haben es gesehen, stehen unter Beschuss, wenn sie sich gegen Trump eingesetzt haben vor seiner Amtseinführung, Universitäten sowieso, Non-Profit-Organisationen ja ebenso. Genau diese, die Sie erwähnt haben, diese Kräfte, die stehen ja auch unter einem gewissen Druck. Könnten jetzt diese Szenen mit der Nationalgarde, mit den Elitetruppen dort auf den Straßen von L.A. einen Ruck bewirken?
Sie könnten beides bewirken, ne? Also aus Sicht der Trump-Regierung ist die Hoffnung oder ist das Ziel, hier zu demonstrieren, schaut, das steht euch bevor, wenn ihr protestiert, wenn ihr sozusagen nicht euch auf Linie bringen lasst. Wir werden dann alle Machtmittel des Staates inklusive des Sicherheitsapparates und notfalls das Militär einsetzen. Auf der anderen Seite aber ist es unbedingt so, dass wir wissen, da gibt es eigentlich gute Studien zu, die zeigen, solche Proteste, die haben Vorbildwirkung an anderen Ecken. Ich glaube auch unbedingt, dass sich das nicht auf Kalifornien, nicht auf Los Angeles begrenzen wird, was da passiert. Es wird zu solchen, zu ähnlichen Bildern, zu ähnlichen Situationen jetzt vermutlich überall im Land kommen, wo diese Razzien durch ICE, also diesen bewaffneten Arm der Einwanderungsbehörde, wo diese Razzien stattfinden. Da werden jetzt immer mehr Leute diesem Vorbild folgen wollen. Also Leute jedenfalls, die der Trump-Regierung, sagen wir mal, kritisch oder sogar feindlich gegenüberstehen. Insofern, das wird sich ausweiten, das glaube ich unbedingt. Und dann müssen wir gucken, in welche Richtung das jetzt geht, wie weit sind die Trumpisten bereit zu eskalieren. Es gibt auch unterschiedliche Stimmen in der Trump-Regierung. Manche, die wirklich voll auf Eskalation setzen wollen, die wollen den bewaffneten Konflikt. Andere, die glauben, das ist eigentlich der falsche Weg, weil die, ich glaube, zu Recht davon ausgehen, dass ihnen diese Eskalation eigentlich schadet, dass das eigentlich dem Ansehen von Trump in der Bevölkerung weiter schadet. Und dieser Konflikt auch innerhalb der Trump-Administration, der wird, glaube ich, jetzt in den nächsten Tagen, muss man sagen, vielleicht sogar Stunden, darüber entscheiden, in welche Richtung das weitergeht.
Die Trump-Administration ist das eine, die Wählerinnen und Wähler das andere. Wir erleben ja schon den einen oder anderen enttäuschten Trump-Wähler. Schon allein aus wirtschaftlichen Gründen. Könnte sich das bei diesem Thema auch zeigen, dass sich viele von dem, den sie da gewählt haben, abwenden?
Also das ist unbedingt so und das können wir jetzt auch schon in allerlei Umfragen ganz gut sehen. Also insgesamt sind ja Trumps Zustimmungswerte sowieso völlig eingebrochen. Das lag aber lange, sagen wir mal bis so vor einem Monat oder so, eigentlich vor allem an der wirtschaftlichen Lage. Aber jetzt und seine Zustimmungswerte im Bereich Einwanderung, die waren ziemlich stabil und vergleichsweise hoch. Aber jetzt in den letzten Wochen sind seine Zustimmungswerte auch in diesem Bereich und zwar auch unter seinen Wählerinnen und Wählern, die also gesagt haben, wir haben Trump gewählt im November, kräftig eingebrochen. Die amerikanische Bevölkerung ganz mehrheitlich möchte nicht, dass diese Menschen, die eben keine Straftaten begangen haben, die überhaupt noch nie mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind, die lange hier leben, die hier ein entwickeltes Leben haben, dass die einfach von der Straße weg aufgegriffen werden und deportiert werden. Dafür gibt es überhaupt gar keine Mehrheit in der amerikanischen Bevölkerung. Und es gibt jetzt auch schon erste Umfragen konkret zum Vorgehen der Trump-Administration in Los Angeles, die auch jetzt schon zeigen, dieser Einsatz der Nationalgarde, dieser Einsatz von regulären Truppen, der ist extrem unbeliebt in der Bevölkerung. Also die amerikanische Bevölkerung ist hier ganz mehrheitlich nicht auf Seiten von Donald Trump und das gilt auch für viele seiner Wählerinnen und Wähler.
Welche Zeichen werden von dieser Militärparade am Samstag ausgehen zum 250-jährigen Bestehen der US-Armee und zum Geburtstag von Donald Trump, ja auch ganz indirekt? Also da hat er ja auch schon gewarnt vor Protesten. Welche Zeichen werden von so einer sehr ungewöhnlichen Parade ausgehen?
Ja, ich meine, das ist wirklich jetzt die nächste große Frage. Jetzt kommt diese Eskalation in Los Angeles genau in dieser Woche, wo jetzt am Wochenende diese Parade ansteht, die ja, aus Sicht der Regierung eben eigentlich zeigen soll, dass Präsident und Nation eigentlich eins sind. Also man setzt es ja in eins, das Jubiläum der Gründung der amerikanischen Streitkräfte und Trumps Geburtstag. Sowas soll in einer Demokratie eigentlich nicht sein, ja, dass gewählte Volksvertreterinnen und Volksvertreter jetzt so sich so inszenieren als sozusagen Inbegriff Verkörperung der Nation. Da wird es unbedingt Proteste geben. Wie soll das anders sein? Erst recht in Washington D.C., das ja sowieso ganz, ganz mehrheitlich demokratisch wählt, demokratisch gestimmt ist. Und jetzt hat Trump heute schon angekündigt, er werde mit aller Macht gegen jegliche Form von Protest, auch gegen friedlichen Protest vorgehen. Ich würde da noch ein Fragezeichen sehen. Ich glaube, dass die Trumpisten auch die nächsten Tage über sehr genau beobachten werden, wie sich die öffentliche Stimmung, die öffentliche Zustimmungswerte zu diesem Einsatz der Nationalgarde in Los Angeles entwickeln. Das wird deren Vorgehen am Wochenende, glaube ich, beeinflussen. Aber auch da, die entscheidende Frage ist jetzt, welche Fraktion innerhalb der Trump-Administration setzt sich durch? Sind es die, die auf Eskalation dringen? So Leute wie Stephen Miller, der permanent nur alles eskalieren, alles radikalisieren will, der will den bewaffneten Konflikt, dem wäre nichts lieber als Ausschreitungen, bewaffneter Konflikt in der Hauptstadt. Oder sind es Stimmen, die auch mit Blick auf die Umfragen sagen, ich glaube, wir schaden uns da. Das ist nicht ausgemacht. Also das ist eine ganz offene Frage und ich glaube, das wissen die Trumpisten Stand heute auch selber noch nicht, wie die am Wochenende da vorgehen wollen.
Thomas Zimmer, Sie sind nach Jahren des Aufenthalts in Washington D.C. an der Georgetown University, wo Sie dort gelehrt haben, zurückgekommen nach Deutschland. Wir erwischen Sie, wie gesagt, gerade kurz nach der Ankunft noch im Jetlag. Mit welchen persönlichen Eindrücken, persönlichen Gefühlen gehen Sie zurück nach Deutschland jetzt?
Also die sind sehr gemischt. Das hat ja auch natürlich auch mit privaten und persönlichen Faktoren zu tun. Aber das Leben in den USA, das hat sich zuletzt für uns, das muss ich sagen, jetzt einfach unsicherer angefühlt. Und es hat sich auch als Nicht-US-Staatsbürger, als ausländische Staatsbürger, die mit Arbeitsvisum in den USA gearbeitet haben, zunehmend unsicher angefühlt. Das Leben in so einer Gesellschaft, die eine Regierung hat, die jetzt plötzlich sagt, wir werden die Grenzen, wer hier dazugehören darf und wer nicht dazugehören darf, jetzt mal ganz anders ziehen und zwar viel enger ziehen und dann gehört ihr alle nicht mehr dazu. Das merkt man im Alltag, auch wenn meistens, wenn man aus dem Fenster guckt, da alles ganz normal aussieht und meistens, wenn man ja einkaufen geht oder die Kinder zur Schule bringt, dann hat man eigentlich Alltag. Ja, es sei denn natürlich, man gehört zu einer der Bevölkerungsgruppen, die jetzt so ganz unmittelbar Zielscheibe der Trumpisten Angriffe sind. Das gilt natürlich für mich überhaupt nicht. Ne? Und insofern fühlt sich meistens das Leben ganz normal an, aber dann jeden Tag wird man immer wieder daran erinnert, ach hoppla, ist ja gar nicht normal. Hier wird ja gerade um die Zukunft, um das Schicksal der Demokratie gerungen in der führenden Weltmacht. Und da entsteht auch so eine Art, ja, ich will fast sagen, es ist fast so ein bisschen Desorientierung, dass da entsteht, diese permanente Mischung aus normalem Alltag und sozusagen politischer Ausnahmesituation. Und das legt sich sozusagen aufs Leben in allen Bereichen drüber. Es legt sich auf alle Gespräche, die man führt, auf alle Begegnungen, die man hat. Und für uns ist dann irgendwann der Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, also wo wir beide sozusagen in der Politik und um die Politik herum gearbeitet haben, das können wir unter diesen Bedingungen als Nicht-US-Staatsbürger nicht mehr machen. Und ja, da sind die USA jetzt für uns einfach keine stabile Demokratie mehr gewesen, in der wir noch uns sicher genug gefühlt hätten, uns politisch weiter so zu äußern.
Thomas Zimmer, Historiker, der gerade noch an der Georgetown University in Washington D.C. war, jetzt zurückgekommen ist. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und auch für Ihre Energie, noch einmal nach einer langen Reise mit uns zu reden und wünsche erstmal ein gutes Ankommen hier in Deutschland. Dankeschön.
Vielen Dank, hat mich sehr gefreut.
So, und dann frage ich mich, wie ist das eigentlich, wenn man als Künstler sein ganzes Leben mit einer bestimmten Sache, einem bestimmten Material verbunden wird, in diesem Fall die Nägel? So war das im Künstlerleben bei Günter Uecker, einem der großen, der wichtigen Nachkriegskünstler in Deutschland hierzulande. Mit 95 ist er jetzt gestorben. Ein Mann, der tausende Nägel im Laufe der Jahrzehnte in seine Kunstwerke geschlagen hat und die zu seinem Markenzeichen geworden sind. Wie hat er mal gesagt, der Bleistiftstrich, das habe ihm einfach nicht gereicht, zumindest nicht an der Realität gemessen. Er gilt als einer der Vordenker der Objektkunst. Und Astrid Kuhlmey erinnert an ihn.
Ja, Uecker war der mit den Nägeln. Er schlug sie seit Ende der 50er Jahre mit kräftigem Druck in raue, dicke Bretter ein, ließ dadurch die unterschiedlichsten Reliefs entstehen. Es waren meist riesige Zimmermannsnägel, die manchmal wie wogende Felder wirkten, dann wieder wie martialische Armeen oder wie weiche Meereswogen. Immer wieder gefragt nach der Faszination gerade dieses Materials, antwortete er in der Regel sanft lächelnd.
Man weiß nicht, was man tut, aber poliert jeden Tag die Möbel. Also da muss ein Nagel reingeschlagen werden, damit der Widerstand erzeugt wird, um die Betrachtung meiner Werke auch zu verdeutlichen, dass Kunst eindringen kann in diese Banalität von Leben.
Öcker war ein kräftiger, gedrungener Mann mit freundlichen Umgangsformen. Er nahm sein Gegenüber immer ernst, ob in einer Galerie in Düsseldorf oder auf einem verstaubten asiatischen Dorfplatz, auf dem er den staunenden Landarbeitern zarte Stoffinstallationen errichtete. Er erklärte sein Werk mit der Ruhe eines Buddhisten, der er irgendwie auch immer war.
Man wandelt doch in den Sehnsüchten, etwas vorzufinden, aber dann wird es Abend, nicht? Immer wird es auch Abend. Und der Aufbruch ist immer neu, nicht? Und ein neuer Tag, ein neues Land, ein neues menschliches Antlitz, eine neue Begegnung. Aber es wird immer wieder Abend.
Diese Sehnsucht nach fremden Ländern, die Begegnungen mit anderen Kulturen und Religionen, waren Günter Öcker immer wichtig. Nicht als folkloristische Sensation, sondern wirklich als Begegnung eines Nomaden, der an vielen Orten dieser Welt Zeichen seines Tuns hinterließ. Seine Arbeit hatte immer auch eine meditative Aura, nicht im üblichen modischen Sinne, sondern aus einer wirklich tiefen Nachdenklichkeit heraus.
Ich habe ja mal ein Manifest gemacht in 1980, also dass die Mehrheit der Anwesenden sind die Toten, nicht? Und die vermehren sich ja auch. Und die Lebenden befinden sich immer in einer Minderheit gegenüber denen, die da ihre Ahnen sind, also woher komme ich aus der genetischen, generativen Evolution? Und so ist das auch natürlich eine Bürde, woher man kommt. Und das Gewicht auch eines künstlerischen Werkes ist doch recht stark und man kann sich nicht davon befreien.
Öcker bezog sich damit auch auf seine künstlerischen Vorbilder, auf deren Schultern er sich sah und ohne die er sein eigenes Werk nie denken konnte. Dass er ihre Vorgaben weiterentwickeln wollte, erschien ihm selbstverständlich, ohne die Arroganz des Nachkommenden. Dabei konnte er auf wichtige internationale Ausstellungen verweisen, auf namhafte Sammler und weltweite Museumspräsenz. Für das UNO-Gebäude in Genf schuf er ein großes Wandbild. Für den Reichstag in Berlin gestaltete Öcker einen Andachtsraum. Er nahm 1970 an der Biennale in Venedig teil, war mit seinen Sand-, Steine- und Aschebildern in aller Munde, aber er blieb immer der bescheidene Norddeutsche aus dem kleinen Mecklenburger Wensdorf.
Es hat immer mein Leben doch sehr stark bestimmt. Das Eigentliche ist nicht getan und ich fühle mich wie am Anfang.
Günter Öcker, der große Künstler, ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Astrid Kuhlmey erinnerte an ihn. Und ein Mann, der sein Werk eigentlich täglich besichtigen kann und dabei vielleicht sogar noch einen guten Drink nehmen kann, ist Felix Krämer. Er ist nämlich Direktor des Kunstpalastes in Düsseldorf. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Walzer.
Ich sage das deswegen, weil das Café Cream Cheese, was da bei Ihnen reinstalliert worden ist, eigentlich eine Arbeit von Günter Öcker aus dem Jahr 1967, ja, durchaus auch als eine Bar funktioniert, ne, am Wochenende.
Genau, das stimmt. Aber es ist, und daran kann man auch merken, wie weitsichtig er war, er war der Initiator. Also er war Mitte der 60er Jahre in New York, hat da The Dome besucht, was so als erste Disco-Club gilt und kam dann zurück und wollte was Ähnliches in Europa und dann eben in Düsseldorf unweit der Akademie initiieren. Und er hat dann seine Künstlerfreunde, die damals alle jung waren, also Gerd Richter oder Heinz Mack, Spöri und weitere, überzeugen können, für ganz, ganz wenig Geld eine Bar zu einer Künstlerkneipe zu machen, wo aber Performance stattfanden. Und er war eben auch da präsent und wir haben die vor 2 Jahren etwa wieder neu eröffnet haben, haben wir die mit den originalen Kunstwerken wieder neu aufbauen können. Und das Tolle war zu sehen, wie Öcker uns diesen Prozess begleitet hat. Also er war mehrfach da, ganz viele Zeichnungen gemacht, hat sich für die Details interessiert, hat sich wirklich dafür begeistert. Und das ist schon ein sehr trauriger Tag heute.
Wie steht denn dieses Café Cream Cheese, was ja eben auch durchaus ja, auch eine gewisse gastronomische Kultur vielleicht sogar mitbringt. Und Sie haben es schon gesagt, auch in der New Yorker Tradition liegt, von Andy Warhol, glaube ich, war damals beteiligt. Ne?
Genau.
Frank Zappa sogar. Inwieweit steht das in der künstlerischen Tradition von Günter Uecker? Das war ja offenbar ein sehr vielfältiger Künstler.
Genau, also ich glaube, ihn, das wurde in dem Beitrag ja eben auch schon deutlich, er wird natürlich immer mit den Nägeln verbunden bleiben, aber er hat eben viel, viel, viel mehr gemacht. Und als ich 2017 nach Düsseldorf kam, war das der erste Künstler, den ich besucht habe. Und ich bin da auf einen sehr, sehr aufgeschlossenen, warmherzigen, großzügigen Menschen gestoßen, der auch der wahnsinnig neugierig und lebensbejahend war. Und das ist er bis zum Schluss geblieben.
Das heißt, Sie haben in den letzten Jahren immer wieder auch Kontakt zu ihm gehabt. Wie haben Sie ihn erlebt, ein Mann, der nun wirklich auch im hohen Alter gestorben ist?
Genau, also er war im Herzen war er jung. Und wenn Sie ihn, also dieses leuchtenden Augen, das Lachen, er hatte ein wahnsinnig gewinnendes Wesen. Er war jemand, der niemandem irgendetwas mehr beweisen musste. Und er hat, und das war für mich die Überraschung, wie stark er dann Anteil genommen hat. Und am Cream Cheese, wie gesagt, er war mehrfach da, er war vor Ort, hat sich eingesetzt. Er wird auf jeden Fall fehlen.
Und das kann man bei Ihnen besichtigen und da auch am Wochenende vielleicht nochmal auf dieses große künstlerische Werk trinken. Oder? Hätte er das gut gefunden?
Das hätte er super gefunden. Also das, glaube ich, wäre ganz in seinem Sinne.
Felix Kremer, Direktor des Kunstpalastes in Düsseldorf, dort, wo das legendäre Café Cream Cheese von Günter Uecker Jahrzehnte später reinstalliert worden ist. Wir haben an diesen Künstler erinnert, der jetzt im Alter von 95 Jahren gestorben ist. Großer Nachkriegskünstler, der, wir haben es gehört, nicht nur mit Nägeln, mit vielen, vielen Nägeln bekannt geworden ist, sondern eben mit solchen Objekten auch wie dem im Kunstpalast in Düsseldorf. Herr Kremer, ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Das war schon eine heftige Nachricht, die uns da heute aus Hamburg erreicht hat. Der Chef des Hamburger Staatsballetts muss gehen, Demis Volpi. Der Auflösungsvertrag ist unterschrieben. Bis Ende der Spielzeit ist diese sehr kurze Intendanz, die gerade mal ein paar Monate gedauert hat, auch schon wieder vorbei. All dies hat den Hintergrund, dass es da heftige Beschwerden über ihn gab. Und der Hamburger Kultursenator Carsten Broster hat sich heute schon mal zumindest über das geäußert, was jetzt folgen wird und auch über die Umstände.
Ich bedauere, dass es nicht gelungen ist, eine gemeinsame Grundlage für eine weitere Zusammenarbeit im Hamburg Ballett zu schaffen. Wir werden nun zunächst die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilen. Die Interimsleitung soll die Arbeit im Sinne der bisherigen Planung und damit auch die Weiterentwicklung des Hamburg Balletts zwischen Tradition und Moderne fortführen. Und parallel werden die Voraussetzungen für eine langfristige Nachfolge sorgfältig geschaffen.
Soweit Carsten Broster, also der Hamburger Kultursenator, über das schnelle Ende dieser Intendanz da in Hamburg am Ballett. Demis Volpi muss also gehen nach diesen heftigen Vorwürfen über Psychotricks, Machtspielen und Schikane. Elisabeth Nehring ist unsere Tanzkritikerin. Versuchen wir erst einmal zu verstehen, was da eigentlich genau passiert ist. Also wie eindeutig, ich meine, es ist schwierig natürlich, wir können es von dieser Stelle aus nicht wirklich endgültig bewerten, aber wie eindeutig sind diese Vorwürfe von Machtmissbrauch?
Also, Sie sagen es, wir stecken da alle nicht drin. Wir können nur diesen Fall mal von verschiedenen Seiten betrachten. Als ich das erste Mal von dem Brief, es gab ja einen Brief an den Kultursenator von den TänzerInnen, mehr als die Hälfte des Ensembles hatte da zumindest sich dazu bekannt. Als ich das erste Mal davon las, habe ich gedacht, okay, die Ballettwelt hat es jetzt auch endlich geschafft. Selbst klassische TänzerInnen wehren sich endlich, wenn sie schlecht behandelt werden. Ja, das war mein erster Impuls als jemand, der die Tanzwelt seit Jahrzehnten beobachtet. Und wenn man sich die Berichterstattung der letzten Wochen vor allen Dingen in der Lokalpresse ansieht, da gab es ja dann immer mehr Nachrichten. Eine junge Tänzerin hätte eine Panikattacke erlitten. Volpi sei unberechenbar. Im Ensemble hätte man Angst vor ihm. Das ist die eine Seite. In diesem Brief stehen aber auch noch andere Vorwürfe und die betreffen noch mal ganz, ganz andere Ebenen. Wir hören mal den Solisten Alexandra Trusch, der das schon vor einer ganzen Weile so formuliert hat.
Mangel an künstlerischer Qualität, Mangel an Führungsqualität und Mangel an pädagogischer Qualität. Das Hamburg Ballett bietet unfassbare Mengen von qualitativ hochwertigen Menschen, die auf einem unglaublich hohen Niveau arbeiten. Und das wird alles in den Mülleimer geworfen.
Also das ist ja total starker Tobak, aber das sind eben auch ja sehr unterschiedliche Vorwürfe, die nicht zwingend auch miteinander zu tun haben und die man so ein bisschen aufschlüsseln muss, um diesen Fall von verschiedenen Seiten zu beleuchten, denn er hat auf jeden Fall verschiedene Seiten.
Nun haben ja die Hamburger Tänzerinnen da und Tänzer nur einige namentlich unterzeichnet. Dann gab es ja noch einen Brief aus Düsseldorf, ja, der ähnlich geartet war, aber komplett anonym war. Wie ist das zu verstehen, dass da viele nicht mit ihrem Namen erscheinen wollen?
Ja, ich kann das schon in Teilen die Gründe nachvollziehen. Das sind natürlich Ängste, gerade junge Tänzer, die am Beginn ihrer Laufbahn stehen. Für die ist es schwer, mit so einer Kritik rauszukommen, weil sie später befürchten, als schwierig zu gelten. Ja, das ist in diesem Geschäft immer noch natürlich etwas, was man gerne vermeiden möchte. Andererseits ist diese Anonymität grundsätzlich natürlich immer ein Problem. Wie kann etwas glaubwürdig sein, wenn man nicht weiß, wer dahinter steckt? Hier haben wir ja immerhin einige Namen. Es sind die sehr beliebten großen SolistInnen, die zu diesem Zeitpunkt ja auch schon ihre Kündigung eingereicht hatten, wie Alexander Trusch zum Beispiel oder Madoka Tsukai. Was mich aber noch mehr zum Nachdenken bringt, ist eigentlich diese ungeheure Rasanz, in der das alles passiert. Der Brief war ja schon an die Presse lanciert, sage ich mal, bevor er den Hamburger Kultursenator überhaupt erreicht hat. Das ging alles mit einer irren Geschwindigkeit an die Öffentlichkeit. Und das wiederum hat mich ein bisschen misstrauisch gemacht, gegen es eigentlich darum zu sagen, es läuft nicht gut zwischen der Company und dem Miss Wolpe, wir brauchen Hilfe. Oder ging es gerade mal nach 8-9 Monaten darum, Wolpe soll weg. Und das wurde ja von einigen TänzerInnen sehr deutlich so gesagt. Das sind aber unterschiedliche Stoßrichtungen. Und was aus der Innenperspektive vielleicht berechtigt erscheint, hat am Ende jetzt doch dazu geführt, dass ein riesiger Scherbenhaufen angerichtet wurde. Und für mich bleibt schon die Frage, gab es wirklich keine Möglichkeit, die Probleme intern zu lösen, beziehungsweise in Zusammenarbeit mit der Kulturbehörde, ohne diesen wahnsinnigen Presserummel.
Also offenbar hat er jedenfalls nicht besonders viel Vertrauen genossen am Ende bei den Tänzerinnen und Tänzern. Ich glaube, das kann man schon mal sagen, wenn man so etwas hört. Es heißt ja auch, weiß nicht, ob es stimmt, sagen Sie es mir, er sei nicht genug anwesend gewesen, nicht genug am Ensemble selber interessiert gewesen.
Ja, ich kann ja auch nicht in die Glaskugel schauen, sondern nur mit verschiedenen Leuten reden, was ich getan habe. Und da höre ich ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Tatsache ist, um das mal so ein bisschen zu beleuchten, wie also auch das Spezielle des Hamburg Ballett. Tatsache ist, dass Demis Wolpe mehrere Aufgaben hatte. Er war einerseits Chefchoreograf, aber auch Intendant. Er sollte Neumeyers Erbe bewahren und gleichzeitig neue Handschriften reinbringen. Letzteres hat er auch getan. Er hat einen Abend mit William Forsythe und Ezra Barton konzipiert, für den natürlich nicht er, sondern die beiden beziehungsweise ihre jeweiligen Assistenten im Ballettsaal gestanden haben. Das alleine ist für eine Company wie das Ballett Hamburg ein riesiger Umstellungsprozess, denn im Gegensatz zu anderen Ensembles, die seit Jahren oder Jahrzehnten mit verschiedenen ChoreografInnen arbeiten und immer wieder auch neue Arbeitsweisen, es geht ja nicht nur um die Handschriften, sondern auch die Arbeitsweisen, damit in Kontakt kommen, hat eben das Hamburg Ballett im Grunde bis auf wenige Ausnahmen immer nur mit John Neumeyer gearbeitet. Als Zentralgestirn, der in jeder Aufführung, in jeder Probe, in jedem Ballettsaal saß und einfach immer anwesend und für die Tänzerinnen präsent war. Und dann kommt eine Ezra Barton und kommuniziert mit den Tänzerinnen nur über ihre Assistentin. Wie man das finden mag, ist jetzt die eine Sache. Aber es ist für diese Tänzerinnen und Tänzer nicht nur ungewohnt, sondern wirklich ein Schock gewesen. Also das bedeutet, es hat ganz sicher ganz, ganz unterschiedliche Erwartungen gegeben, die da ineinander gekracht sind. Und es kommt noch hinzu, Demis Wolpe hat fast alle Tänzerinnen übernommen. Das ist beim Intendantenwechsel durchaus sehr unüblich. Und man kann sich gut vorstellen, dass so ein lang zusammengewachsenes Ensemble jemandem Neuen gegenüber, wo es vielleicht bestimmte Prozesse nicht so richtig versteht, dass es da schon ordentlich kracht, womit nicht gesagt ist, dass Demis Wolpe alles richtig gemacht hat und alle Vorwürfe erfunden sind. Das würde ich auf keinen Fall behaupten.
Vielleicht noch ein abschließendes Wort, was die Zukunft des Hamburger Balletts angeht. Wir haben es ja schon von Carsten Broster gehört, dem Kultursenator, dass da jetzt schnell eine Nachfolge gesucht wird und für die Übergangszeit erstmal eine Lösung in Sicht ist. Sie haben ja John Neumeyer ja schon erwähnt, diesen legendären Chef des Hamburger Balletts, der 51 Jahre lang diese Kompanie geleitet hat. Ich meine, da steht natürlich echt so ein Brocken in der Ballettgeschichte, in der Tanzgeschichte, an dem man sich erstmal abarbeiten muss. Also wie geht's jetzt weiter nach dieser, angesichts dieser Krise?
Ja, also es ist schon ein riesiger Scherbenhaufen und ich bin sehr besorgt, dass in Hamburg etwas Ähnliches passieren könnte wie in Wuppertal, wo ja auch nach über 15 Jahren, nachdem Pina Bausch jetzt nicht mehr da ist, es ja immer noch nicht geschafft wurde, mit einer konstanten künstlerischen Leitung die ganze Sache da auf Kurs zu bringen. Im Moment laufen Gespräche genau über eine gemeinschaftliche Interimsleitung von innen heraus, also mit dem stellvertretenden Ballettintendanten Lloyd Riggins und unter anderem der stellvertretenden Direktorin der Ballettschule, Gigi Haidt, die kennen natürlich alles von Grunde auf. Am wichtigsten ist aber, dass man jetzt wirklich ganz genau analysiert, welche Aufgaben auf welchen Schultern in Zukunft verteilt werden, denn da gibt es ja ganz, ganz viele. Und das heißt auch, dass wirklich nicht nur so ein ganz breit aufgestelltes Change Management dabei durchgezogen werden muss, sondern dass wirklich in Ruhe und gemeinsam eine Vorstellung davon erarbeitet werden muss, wohin diese Company sich bewegen soll. Ich glaube, das wurde total unterschätzt. Wo soll die Company in Zukunft hingehen? Was soll diese Aufgabe sein? Ich glaube, dafür braucht man wirklich viel mehr Sorgfalt und Ruhe, als sie vorher gewaltet hat. Und ja, aber es wird ein langer Weg und es ist im Moment sind auf jeden Fall besorgniserregende Vorgänge.
Und das werden wir weiter beobachten. Natürlich die Zukunft des Hamburger Staatsballetts, dieses legendären Ballett. Demis Wolby, also der Intendant, musste mit sofortiger Wirkung gehen, ist freigestellt und die Zukunft ist erst einmal offen. Elisabeth Nehring, unsere Ballett- und Tanzkritikerin mit Hintergründen. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Potsdamer Denkfabrik Einstein Forum erhält im kommenden Jahr mit Carlos Frenkel einen neuen Direktor. Nach rund 25 Jahren verabschiedet sich die Philosophin Susan Neiman. Das gab das Brandenburger Wissenschaftsministerium bekannt. Frenkel ist ein deutsch-brasilianischer Philosoph. Zurzeit ist er Professor für Philosophie und jüdische Studien an der McGill University im kanadischen Montreal. Er soll zum 1. Juli 2026 beim Einstein Forum beginnen. Die US-Amerikanerin Susan Neiman hatte die Stiftung in Potsdam seit dem Jahr 2000 geleitet. Sie ist in diesem Jahr 70 Jahre alt geworden. Das Einstein-Forum will die internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit und den Austausch zwischen Wissenschaften, Künsten und Religionskulturen fördern. Viele Film- und Fernsehschaffende bekommen künftig eine bessere Altersversorgung. Die Gewerkschaft Verdi und die Schauspielgewerkschaft BFFS haben sich mit der Produktionsallianz auf einen Tarifvertrag geeinigt. Es geht um Menschen, die nur für die Zeit ihrer Dreharbeiten befristet angestellt sind. Viele Schauspielerinnen und Schauspieler fallen nicht unter den Schutz der Künstlersozialkasse, denn sie arbeiten nicht selbstständig, sondern werden für ihre Rollenengagements angestellt, allerdings nur befristet, was zu vielen Beitragslücken in der Rentenversicherung führt. Am Theater Magdeburg in Sachsen-Anhalt hat sich in den vergangenen Jahren viel bewegt. Ein neuer Intendant, ein junges Trio an der Spitze der Schauspielsparte und so viele Premieren wie nie. Das alles lobt auch die Zeitschrift Theater der Zeit und verleiht dem Vierspartenhaus ihre jährliche Auszeichnung für die Gesamtleistung des Ensembles. In der Begründung heißt es, in einer Zeit, in der Fragen nach Macht und Verantwortung im Theater neu gestellt werden, zeigt das Theater Magdeburg, dass eine innovative Leistungsstruktur und künstlerische Exzellenz Hand in Hand gehen. Theater der Zeit, kurz TDZ, wurde 1946 gegründet und ist eine der wenigen Publikationen aus der DDR, die es heute noch gibt. In Frankreich soll das britische Netflix-Drama Adolescence in schulische Lehrpläne aufgenommen werden, um Teenager über das Problem toxische Männlichkeit aufzuklären. Das Bildungsministerium in Paris will weiterführenden Schulen 5 Unterrichtsstunden anbieten, die auf Ausschnitten aus der Miniserie basieren und sich an Schüler und Schülerinnen ab 14 Jahren richtet. Das sagte Ministerin Elisabeth Born dem Fernsehsender LCI. Adolescence erzählt die Geschichte eines 13-Jährigen, der wegen Mordes an einer Mitschülerin verhaftet wird. Er war durch frauenfeindliches Online-Material radikalisiert worden. Die Serie hatte eine weltweite Debatte über die Auswirkung misogyner Online-Inhalte auf junge Männer ausgelöst. Auch in Großbritannien, den Niederlanden und Belgien wird die Serie im Unterricht eingesetzt.
Dirk Müller mit den Kulturnachrichten. Und Wir gehen nach Amsterdam, wo ein legendärer russischer Exilregisseur, so muss man ihn nennen, nämlich Kirill Serebrennikov, der auch Filmregisseur ist, der sein Land inzwischen verlassen hat, auch als regimekritisch gilt, eine legendäre, eine klassische russische Nationaloper inszeniert hat, bei der es auch um Russland und Russlands Geschichte geht und auch um die politische Gesellschaft dort, nämlich Boris Godunow von Modest Mussorgski, für uns gesehen von Uwe Friedrich. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Und wollen wir vielleicht erst einmal in die Musik reinhören? Was war das für ein Abenteuer? Ich meine, man hat ja große Erwartungen natürlich bei einem Regisseur wie ihm, der nun auch mit dem Regime in Moskau gebrochen hat, dass er eine politische Inszenierung hinlegt. War es politisch?
Das war es auf jeden Fall. Es war ein Kommentar zum Niedergang, muss man ja sagen, der russischen Gesellschaft. Es fängt relativ, ich will nicht sagen idyllisch an, aber doch schön in einem quasi aufgeschnittenen Plattenbau. Es ist wie so ein Setzkasten, in den wir reinschauen können. Kirill Serebrennikov ist ja immer auch sein eigener Bühnen- und Kostümbildner. Wobei man sagen muss, es ist so eine Art Factory. Die Mitarbeiter der jeweiligen Gewerke werden alle auch einzeln erwähnt und zu Recht. Also wir sehen in ganz viele Wohnungen eines aufgeschnittenen Plattenbaus. Erst wird Weihnachten gefeiert. Die haben es bestimmt nicht besonders gut, aber im Grunde funktioniert die Gesellschaft. Und dann sehen wir, wie Boris, hier sagen wir mal der Präsident Russlands, der dubios an die Macht gekommen ist, diese missbraucht und die Gesellschaft vollkommen zerstört, sich selbst auch. Er endet ja im Wahnsinn. Und dann haben wir zum Schluss nochmal ein Chortableau, das ist ein Wimmelbild der Grausamkeit mit Geheimpolizei, wo die sich gegenseitig niedermachen, zusammenschlagen, foltern. Alle gesellschaftlichen Bindungen sind zerstört, weil es eine skrupellose Machtelite gibt, die nur auf den eigenen Machterhalt schaut. Und dagegen gehalten eine, ja, man kann vielleicht sagen, Traumwelt von Streaming-Serien. Da ist Marina die Heldin und Dimitri, der falsche Thronprätendent, verliert sich in dieser Scheinwelt des Fernsehens. Also diese Ebenen werden gegeneinander geschnitten und das Ganze ist, wie auch die Oper von Mussorgski, außerordentlich pessimistisch und deprimierend.
Wie stark kann man das auf das Russland von heute beziehen? Muss man es überhaupt auf das Russland von heute beziehen?
Also man muss es nicht. Man kann natürlich auch frierende Bauern im Schnee zeigen und einen Boris im Pelzmantel mit Zarenkrone. Dann ist das aber ganz weit weg von uns. Und das will Serebrennikov ja auf gar keinen Fall. Es gibt auch Texte zwischendrin, die der Gottesnarr spricht. Die haben so Anklänge an Serebrennikovs eigenes Schicksal, also ein Kämpfer der Wahrheit, der Ehrlichkeit, der unterdrückt wird vom Regime. Kann man machen, die fand ich jetzt nicht ganz so zwingend, aber bei Serebrennikov ist schon klar, seine Stücke spielen immer in der Gegenwart.
Musikalisch, das ist natürlich auch wichtig, wenn wir nicht nur über die Inszenierung als solche sprechen, sondern wie sie das Ganze musikalisch überzeugte. Das ist ja auch durchaus eine massive, eine schwere Oper mit auch vielen traditionellen Elementen. Wir haben es ja gehört bei den Gesängen und vielem anderen mehr. Also, wie hat sie das musikalisch überzeugt, was Sie da in Amsterdam gesehen haben?
Der Chor ist großartig. Das ist so farbenreich und so schön aufgefächert. Tomasz Konieczny ist der Boris. Das ist sein Rollendebüt. Er hat sich auf diese Rolle sehr lange vorbereitet und hat schon im Vorfeld gesagt, dass er sich sehr drauf freut. Er ist nicht dieser dröhnende Bass. Er ist eher einer, der sich selber wundert über seinen Verfall. Das hat mir als Charakterstudie sehr gefallen. Ja Chung Huang als Suisky ist für mich der Sänger des Abends. Ganz, ganz großartig, wie er diesen Machtstrategen, den Mathematiker der Macht, singt und spielt. Und auch der Gottesnarr Odin Lund-Biron, sehr anrührend, auch wenn er zum Schluss blutig zusammengeschlagen seine Klage singt. Die Frauen fallen dagegen für meinen Geschmack ein bisschen ab. Und Wassili Petrenko mit dem Konzertgebäudeorchester hat natürlich den Luxusklangkörper der Niederlande, holt aber doch ein bisschen arg wenige Farben raus und manchmal klappert es gefährlich. Also ich hätte es mir besser dirigiert gewünscht.
Das Publikum, wie hat's reagiert?
Begeisterter Jubel zwischendurch, wenn es mal so ein Hauch ironisch wird in den Texten, wenn der Gottesnarr sagt, naja, wir Russen mögen das ja auch zu leiden. Denken Sie nur an unsere elendlangen Romane, wo es nur ums Leid geht. Da sieht man doch schon, dass uns das auch gefällt. Da wird auch gelacht, aber das Lachen blieb auch dem restlichen Amsterdamer Publikum ein bisschen im Halse stecken und hinterher gab es großen Jubel.
Kirill Serebrennikov, also der russische Exilregisseur, nicht nur als Filmregisseur bekannt, sondern natürlich auch als Schauspiel- und Opernregisseur. Heute Abend hat er also eine große russische Nationaloper dort inszeniert auf seine ganz eigene Weise. Wir haben es gehört, musikalisch vor allem sehr überzeugend. Boris Godunov von Modest Mussorgski. Uwe Friedrich, herzlichen Dank für Ihre Eindrücke und Ihre Kritik. Und wir gehen von Amsterdam nach Potsdam. An einen Ort, das Museum Barberini, ein Privatmuseum, was immer wieder auch mit sehr erfolgreichen Ausstellungen aufwartet, auch die durchaus ein paar große Namen immer wieder auffahren können. Camille Pissarro zum Beispiel, der Mitbegründer oder der Vater vielleicht, der Gottvater, hätte ich fast gesagt, des Impressionismus, der jetzt in einer großen Retrospektive dort zu sehen sein wird. Aus vielen verschiedenen Sammlungen sind Werke zusammengetragen worden und die Kuratorin dieser Ausstellung ist Nerina Sartorius. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wie würden Sie diese Ausstellung beschreiben? Ist das eine Überblicksausstellung? Kann man Pissarro, falls man ihn noch nicht genug auf dem Schirm hatte, bei Ihnen kennenlernen?
Auf jeden Fall. Also es ist eine Retrospektive. Wir starten wirklich mit seinen ganz frühen Arbeiten. Er ist ja in der Karibik geboren und damit starten wir und wir enden mit seinen Serien von Paris und von verschiedenen Hafenstädten in der Normandie. Also man kann sich einen sehr schönen Überblick über sein Gesamtwerk verschaffen.
Sie haben ja einen Grundstock in der Sammlung Hasso Plattner, die Grundlage im Museum Barberini, ist ja ein Privatmuseum, und dann eben noch vieles dazu bekommen aus aller Welt, auf welche Höhepunkte, die vielleicht auch nicht alltäglich ausgeliehen werden, international, sind Sie besonders stolz?
Werke aus Europa, zum Beispiel von dem Musée d'Orsay. Wir haben Werke dabei, die in den Impressionistenausstellungen zu sehen waren. 1874 die erste Ausstellung. Ein Bild, das heißt Raureif, das hat damals sehr Furore gemacht oder sehr irritiert, weil da die Schatten von Bäumen drauf sind und die Bäume aber selber gar nicht im Bild sind. Und es ist für die Zeitgenossen, die haben das als sehr bunt empfunden. Das ist schon diese aufgehellte Palette und dieser gebrochene Pinselstrich, der typisch ist für den Impressionismus. Oder unser Lead-Image ist eine Schäferin, auch aus dem Musée d'Orsay, so ein ganz verträumtes Mädchen, was im Gras liegt. Also sind verschiedene spektakuläre Werke dabei oder auch aus Oxford. Ganz unterschiedliche Häuser, sowohl öffentliche als auch private Sammlungen.
Diese Camille Pissarro war ja sozusagen, wie soll man sagen, so eine Art Vater des Impressionismus. Jedenfalls jemand, der väterlich auch mit vielen auch Künstler, Künstlerinnen, Kollegen umgegangen ist, auf den viele auch aufgeschaut haben. Was war er für eine Figur?
Also es ist richtig, ich denke, das hat einerseits was mit dem Alter zu tun. Also war er tatsächlich ungefähr 10 Jahre älter als die meisten anderen in der Gruppe der Impressionisten. Er hatte ganz früh schon diesen langen Bart, was sicherlich auch einfach nochmal optisch dazu beigetragen hat, dass er so eine väterliche Wirkung gehabt hat. Er war ein herausragender Netzwerker und war auch wirklich derjenige, der die Gruppe der Impressionisten zusammengehalten hat. Es war ja auch sehr heterogen. Er war zum Beispiel der Einzige, der an allen 8 Impressionistenausstellungen wirklich teilgenommen hat. Er war so eine Mentorenfigur für Cézanne zum Beispiel, für viele andere Künstler. Und er war ja auch Familienvater. Seine Familie hat eine sehr große Rolle für ihn gespielt. Er hatte mit seiner Frau 8 Kinder und 5 von denen sind selber auch Künstler geworden. Also er hat sich auch sehr dafür eingesetzt, dass die eine künstlerische Ausbildung anstreben, sich im Zeichnen ausbilden lassen, damit sie eben nicht in einem Büro arbeiten oder später mal in der Fabrik, also das auch wirklich als Lebenskonzept, dass man eine erfüllende Tätigkeit ausführt. Das hat auch was mit seinen politischen Überzeugungen zu tun. Er hat viel anarchistische Literatur gelesen und hat sich dafür interessiert und das hat ihn auch ganz maßgeblich bestimmt.
Aber vieles von seinen Werken ist gar nicht erhalten geblieben, ne? Weil auch einiges zerstört worden ist in den Kriegen der damaligen Zeit.
Das ist richtig. Als er 1870/71 nach London geflohen ist vor dem Deutsch-Französischen Krieg, hat er seine Werke eben in Lucienne in seinem Haus zurückgelassen. Und als er zurückkam, hatten die preußischen Truppen einen Großteil davon zerstört. Also man spricht von 1200 bis 1500 Skizzen, Studien, Gemälden, die dabei verloren gegangen sind.
Ganz bewusst, mutwillig zerstört, weil es französische Kunst war?
Also vielleicht auch einfach aus Unachtsamkeit, das auf den Boden gelegt, wenn er matschig war. Oder also ob das jetzt bewusst zerstört wurde, was die genau vorgefunden haben, als sie wiederkamen, das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Er hat sich davon trotzdem nicht unterkriegen lassen. Das finde ich interessant, das sagt viel über die Persönlichkeit. Also er ist eine ganz resiliente, eine ganz widerstandsfähige Figur. Er hat ja auch viele Jahre oder über Jahrzehnte nicht gut verkauft. Er ist ein Künstler auf den zweiten Blick. Er hat ganz viel bäuerlichen Kontext gemalt, was jetzt vielleicht nicht das erste war, was das bürgerliche Käuferpublikum interessiert hat. Und er war aber so überzeugt davon, dass er daran immer festgehalten hat, obwohl er zwischendurch wirklich ganz große finanzielle Probleme hatte und es eigentlich dann nur seiner Ehefrau zu verdanken ist, dass die sagen, überhaupt eine Existenzgrundlage hatten. Und dazu gehört schon viel Durchhaltevermögen und Geduld.
Wie kam das? Was hat seine Frau beruflich gemacht?
Seine Frau war eine katholische Winzertochter. Die kam eben von einem landwirtschaftlichen Hintergrund. Die hat den Garten kultiviert, auch Tiere gehalten zwischendurch und hat eben sehr sorgsam gewirtschaftet und dafür gesorgt, dass die Familie so gerade über die Runden gekommen ist.
Wie hat sich eigentlich sein Werk, ich meine, das ist eine lange Biografie, wie hat sich das verändert? Er hat ja auch einiges verändert in seinem Stil, ne?
Das stimmt. Also wenn man sozusagen nach diesen ersten Werken, die noch in der Karibik entstanden sind oder in Venezuela, wo er anderthalb Jahre verbracht hat als junger Mann, also er lässt sich dann 1855 in Paris nieder und in der Zeit sieht man den Einfluss der Schule oder der Maler von Barbizon, also Camille Corot oder Gustave Courbet, der mit dem Palettmesser malt oder Corot, der so ganz duftige Bäume malt. Wir haben zwei Beispiele in der Ausstellung, wo man das sehr schön sieht, dass er von diesen Künstlern beeinflusst ist. Die Bilder sind aber einfach noch in Lokalfarben dargestellt, also so wie sie in der realen Natur aussehen. Und dann kommt Anfang der 70er Jahre, 72, 73, sieht man eben stärker dieses Impressionistische, den gebrochenen Pinselstrich, das Aufhellen der Palette, diese stärkere Buntfarbigkeit. Dann hat er zwischendurch von der Mitte der 80er Jahre an, für ungefähr 5 Jahre, eine neoimpressionistische Phase. Er lernt Georges Seurat und Paul Signac kennen, jüngere Kollegen, von denen er sich inspirieren lässt, mit einer divisionistischen Technik zu malen, also Farbe in kleinen Punkten aufzutragen, Farbe zu zerlegen. Und die Idee dahinter ist, dass man eine größere Leuchtkraft erzeugt, wenn man die Farbe nicht mehr auf der Palette mischt, sondern im Auge des Betrachters. Und das ist aber irgendwann ein zu aufwendiges Prozedere. Also er kann in diesen Jahren, in denen er das macht, nur weniger Werke produzieren und deshalb rückt er davon irgendwann wieder ab. Und die letzten 10 Jahre oder so die 90er Jahre sind vor allen Dingen durch die Stadtserien geprägt, die er in Paris malt und auch in verschiedenen Hafenstädten in der Normandie. Also er fährt nach Rouen, nach Dieppe und nach Le Havre und malt dort Hafenbrücken, verschiedene Szenen in diesen Städten.
Bei allen Wandlungen, Camille Pissarro ist trotzdem ein Maler, dessen Werke man sich gerne anschaut. Das ist schön anzusehen. Viele sagen ja, Kunst kann auch was Therapeutisches haben, vielleicht auch gerade in diesen angespannten Zeiten wie heute. Was sagt uns Pissarro heute im Jahr 2025?
Ich finde, seine Landschaftsauffassung ist extrem zeitgenössisch. Er malt ganz viele sozusagen Bauern in der Landschaft, die die Landschaft aktiv gestalten. Er zeigt wirklich dieses Wechselverhältnis von Mensch und Natur, so wie wir das heute auch verstehen, wie sehr wir Teil der Umwelt sind. Und er malt ganz harmonische Bilder. Also man merkt wirklich, wie sehr er alle Elemente im Bild farblich aufeinander abstimmt, kompositorisch, und das alles so verschmilzt, dass das so eine Gesamtatmosphäre gibt. Und das ist eine große Freude, das anzuschauen. Also man geht ganz positiv, steht man vor diesen Bildern, und auch um sich selber eben als Teil der Umwelt zu verstehen, das finde ich, bringt nochmal eine ganz neue Perspektive.
Das sagt Nerina Sartorius, die Kuratorin im Potsdam Museum Barberini, das jetzt eine Retrospektive mit den Werken von Camille Pissarro zeigt, mit Werken aus aller Welt und eben auch aus der eigenen Sammlung. Ich danke Ihnen sehr.
Ich danke Ihnen.
So, und jetzt schauen wir wie immer am Ende dieser Sendung in die Feuilletons des nächsten Tages, also des 11. Juni. Und das tut Charlotte Weinreich.
Kann man das, was in den USA gerade passiert, schon Faschismus nennen? Für den Erfolgsautor Daniel Kehlmann lautet die Antwort auf diese Frage ja. Im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erzählt er: Ich finde das mittlerweile nicht mehr übertrieben, denn wir sehen, dass Menschen hauptsächlich wegen ihrer ethnischen Identität ohne Verfahren inhaftiert werden, verschwinden, keinen Kontakt zu ihrem Anwalt haben können. Und jetzt wird auch noch in Los Angeles die Nationalgarde gegen Demonstranten eingesetzt. Gerade ist Kehlmanns neues Buch Lichtspiel in den USA erschienen, dort unter dem Titel The Director. Es geht darin um einen österreichischen Regisseur, der Ende der 1930er Jahre aus Hollywood nach Deutschland zurückkehrt und sich dort dem NS-Staat immer mehr anpasst. Kehlmann ist noch immer erstaunt, dass sein Roman in den USA so viele LeserInnen emotional berührt. Als ich das Buch geschrieben habe, habe ich einen historischen Stoff bearbeitet. Aber jetzt ist es tatsächlich so, dass viele Menschen in Amerika das lesen und Bezüge zur jetzigen Situation unter Donald Trump herstellen. Kehlmann, der in Berlin und New York lebt, berichtet von Journalisten und Leuten aus dem Kunstbetrieb, die in den USA nicht mehr einfach ungestört von der Politik ihre Kunst weiterverfolgen können. Und er warnt davor, die Situation nicht zu verharmlosen. Auch wenn man es natürlich jetzt nicht direkt mit dem NS-Staat vergleicht, weil es zum Beispiel diese durchgängige staatliche Gleichschaltung nicht gibt, ist die Lage prekär genug, um sich solche Fragen zu stellen. Wie weit passt man sich an? Was machen Menschen und Künstler unter solchen Umständen? Daniel Kehlmann in der FAZ. Das düstere Gegenwartsbild der USA könnte im Kontrast nicht größer sein zu der Vision einer Gesellschaft, für die der Funkmusiker Sly Stone gekämpft hat. Im Alter von 82 Jahren ist die Woodstock-Legende gestorben und die Feuilletons erinnern an ihn. In der Taz schreibt Julian Weber: Liebe, Freiheit und friedliches Zusammenleben. In den unruhigen, segregierten USA der mittleren 1960er Jahre mussten solche Attribute hart erkämpft werden. Es brauchte dafür künstlerischen Spirit, Standfestigkeit und eine klare Haltung. All das, erklärt Weber, hatte Sly Stone. Wer seine filigranen Gesangsarrangements hört, die Läufe am Keyboard, merkt sofort den Spirit, der aus der Musik von Sly and the Family Stone spricht. Sly verkörperte wie kein zweiter den Spirit einer Ära, die Aufbruchsstimmung der 1960er Jahre, den Willen, Dinge zu ändern. In der Süddeutschen Zeitung erinnert Adrian Kreyer an einen Auftritt, den Sly mit den Worten begonnen haben soll: Hasst nicht das Schwarz, hasst nicht das Weiß, wenn ihr gebissen werdet, hasst den Biss. Dazu kommentiert Kreyer: Toleranz und Inklusion, seine Band lebte das vor. Als eine der ersten Hitgruppen waren Sly and the Family Stone eine Patchwork-Familie aus Männern, Frauen, Schwarzen und Weißen. Bleiben wir bei inspirierenden Persönlichkeiten. In der Welt schwärmt Tilman Krause von einer Ausstellung im Pariser Museum Jacquemart-André über Artemisia Gentileschi, die Powerfrau unter den Malerinnen des Barock, wie er sie nennt. Die Italienerin dürfte vielen bekannt sein für ihr Gemälde Judith enthauptet Holofernes. Es hängt in den Uffizien in Florenz. In seinem Artikel beleuchtet Krause nicht nur die für das 17. Jahrhundert außergewöhnliche Karriere dieser Frau, er vermittelt vor allem, welche Wirkung ihre Werke noch immer auf uns haben. Ihre Themen waren Gewalt und Leidenschaft, Autoerotik und Frauenpower. Gefällig geht anders. Noch heute empfindet man den Anblick einiger ihrer Meisterwerke, nicht nur als männlicher Betrachter, als geradezu verstörend. In jedem Fall zeugen sie von einem stupenden Selbstbewusstsein. In keinem ihrer in 40 Schaffensjahren vollendeten Gemälde kann ein Zweifel darüber aufkommen, wer in Artemisias Augen das stärkere Geschlecht war. Das eigene.
Charlotte Weinreich aus den Feuilletons vom 11. Juni. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Immer als Podcast und jede Nacht im Radio.